Guten Morgen. So, das ist meine Familie. Lieben Dank für die herzliche Begrüßung und ich freue mich wirklich, wieder hier zu sein. Ich war 2017 das erste Mal da und bin wieder aus Landau angereist. Und ich freue mich wirklich, bekannte Gesichter zu sehen, aber auch neue Gesichter zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, was Gott heute Morgen uns denn vorbereitet hat. Denn er hat was vorbereitet, bei euch im Herzen und bei mir auch. Und er wird gegenwärtig sein und gegenwärtig bleiben. Das ist meine Familie. Mein Mann kommt tatsächlich aus Haiti, ist in Haiti geboren, war als Waisenkind mehrere Jahre im Kinderdorf der Lebensmission und wurde dann von dem Pastor Karl-Heinz Wittmer mit seiner Familie adoptiert und kam mit 11 Jahren nach Deutschland, hat hier seine Schule absolviert und hier studiert und ich habe meinen Mann hier in Deutschland kennengelernt. Unsere beiden Kinder sind schon groß, die Diane ist mittlerweile 14 und die Charlene ist 10 Jahre alt. Als wir nach Haiti sind, waren sie wesentlich kleiner. Die Charlene ist mit 3 Wochen schon nach Frankreich ausgewandert, weil mein Mann in Paris gearbeitet hat und wir haben dort 2 Jahre gelebt und dann war das große Erdbeben und dann sind wir 2011 nach Haiti gezogen und waren jetzt die letzten 8 Jahre in Haiti. Haiti wird immer Herzschlag bleiben, es ist nicht einfach nur ein Missionsland für uns, sondern es ist ja auch Heimatland von meinem Mann. So habe ich das mit angeheiratet und es wird immer ein Teil von unserem Leben sein, auch von unseren Kindern. Für die Schule sind wir jetzt wieder zurück nach Deutschland gekommen. Unsere Große ist jetzt mittlerweile in der 9. Klasse und da wird Homeschooling etwas schwer. Ich glaube, alle Mamas, die als Hausaufgaben mit ihren Kindern machen, die können mich sehr gut verstehen. Es war nicht nur Hausaufgabe, sondern eben auch dann wirklich Unterricht mit ihnen zu machen. Da kommt man an seine Grenzen. Ich darf weiter für die Lebensmission arbeiten, mittlerweile jetzt als Missionsleitung in Landau und deswegen bin ich heute bei euch und darf euch ein bisschen was erzählen. Manche sind vielleicht aber heute Morgen hergekommen und erwarten, dass wir von denen da den anderen in Haiti erzählen. Aber ich will euch mal herausfordern, wir wollen nämlich bei uns anfangen. Was ist denn eigentlich Mission? Wikipedia fängt wirklich gut an und danach führt es uns aufs Glatteis. Ihr dürft gerne mitlesen, ich hoffe, dass ihr es seht. Vielleicht muss ich auch ein bisschen noch zur Seite. Genau, Mission. Mission ist als allererstes ein Auftrag. Es ist was Aktives, eine Aufforderung zu handeln. Es ist nichts Theoretisches. Es ist eine Gesandtschaft. Das heißt, jemand sendet jemand anderen aus. Es geht im Ziel immer darum, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Da gehen wir mit, oder? Aber Wikipedia geht dann weiter und beschreibt dann etwas, was uns so den Eindruck vermittelt, dass wir schön sitzen können auf unseren Sitzen und uns zurücklehnen und die anderen Besonderen, die gesendet sind, da irgendwo beobachten, vielleicht auch über sie werten und über sie nachdenken, während wir so gemütlich sitzen. Und ich will euch ein Geheimnis verraten. Die Bibel sagt was anderes für Wikipedia. Jeder einzelne Mensch hat eine Mission. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, der neben mir links und der neben mir rechts. Und vielleicht die, die hinter mir sitzt und die da vorne auch. Aber ich sag dir heute Morgen, du, der du auf deinem Stuhl sitzt, du hast eine Mission. Und noch eins weiter, du lebst bereits Missionen. Ich weiß nicht, für was du dich einsetzt. Vielleicht willst du eine gute Mama sein. Vielleicht willst du an deinem Arbeitsplatz dein Bestes geben. Vielleicht willst du moralisch gut leben. Vielleicht willst du auch 500.000 zum Schluss auf dem Konto haben. Ich weiß es nicht, was deine Mission ist, für was du dich verschrieben hast, was dich denn sendet und aktiv macht. Jeder Mensch lebt Missionen. Vielleicht willst du heute Morgen darüber nachdenken, was ist denn Gottes Mission über deinem Leben? Was hat er in dein Herz gelegt und welchen Auftrag möchte er dir geben? Für was will er dich senden? Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen aufgerüttelt, weil du denkst, ich dachte, es geht um die in Haiti. Mission ist immer persönlich und es betrifft dich mit deiner Person. Wieso und wozu das Ganze? Wenn wir schauen, das ist schon eins zu viel, wenn wir schauen, wieso sollte ich denn Missionar sein? Wieso sollte ich denn eine Mission haben? Wozu? Du hast etwas zu geben, was andere Menschen brauchen. In der deutschen Gesellschaft ist das eine steile Behauptung. Weil man sagt, jeder darf sich seine Wahrheit gerade so basteln, wie man will. Und allgemeingültige Aussagen, also bitte, die sind doch überholt. Du hast etwas Kostbares zu geben, was andere brauchen. Wie geht's dir da damit? Kannst du das bejahen? Oder willst du da auf die Suche gehen? Wisst ihr was, die Bibel ist doch so wirklich handgreiflich. Und zwar geht die Bibel auf die Suche. Und wenn wir aufschlagen in Matthäus 13 und dann sehen wir, wie Jesus den Jüngern was erklärt. Und er erklärt so schön bildhaft. Und er sagt, das Königreich ist wie ein Mann, der in einem Acker einen Schatz gefunden hat. Der hat sich auch auf die Suche begeben und er hat etwas wahnsinnig Kostbares gefunden. Er hat einen Schatz gefunden, wo er sagte, ich werde alles verkaufen und alles hergeben, was ich habe und alles entäußern, um allein diesen Schatz bergen zu können. Und weil wir oft langsam vom Begriff sind, sagt Jesus noch ein zweites Bild. Er sagt, es ist wie der Mensch, der eine kostbare Perle gefunden hat. Und er hat alles, was er hatte, alles hergegeben, um diese zu besitzen. Die kennen wir, ne, die Beispiele. Aber das Dritte in dem Zusammenhang vergessen wir so oft. Jesus redet weiter und er sagt, es ist wie die Netze. Und die Netze wurden ausgeworfen im Meer und unter den Fischen sind Faule und es sind Gute. Und die Faulen werden ausgesondert und weggeschmissen und die Guten behalten. Und das ist so wichtig, wenn wir über Mission, über deine Mission reden. Denk nicht, erst wenn ich es begriffen habe, erst wenn ich die Schulung habe, erst wenn ich das Diplom habe, erst wenn ich ein heiliger Mensch bin, gehe ich in die Mission. Jesus hat alles drei zusammengesetzt. Wir haben etwas, was andere brauchen. Wir haben aber mittendrin auch immer noch faule Fische. Du und ich. Und es ist unsere Aufgabe, die einfach auszusortieren, immer wieder, jeden Tag neu und warte nicht darauf, bis du irgendwann sagst, dann werde ich den Auftrag beginnen und dann gehe ich los, weil Gott hat dich schon gesendet, mit den faulen Fischen, mittendrin im Netz. Ist das eine gute Nachricht? Ich finde, die Bibel ist einfach so praktisch und greifbar und tut uns nicht was malen, was man sagt, irgendwann mal kommt das. Es beginnt hier und jetzt und es hat eigentlich auch schon längst begonnen, oder? Was ist uns denn so kostbar in unserem Leben? Was würden wir denn sagen? Was haben wir denn wirklich zu geben? Es ist schon angeklungen, der Reinhard hat es schon gesagt. Ich glaube für mich, mein allergrößter kostbarer Schatz ist, das ist ein bisschen abgestaubtes Wort, die Heilsgewissheit. Wir wurden mehrfach überfallen, mein Mann allein, aber wir auch als ganze Familie. Und wenn dir jemand die Pistole an den Kopf hält, weißt du, wohin du gehst? Kannst du sagen, okay, ich entscheide mich, ich gebe diese Angst nicht Kontrolle über meinem Leben, sondern Gott hat Kontrolle, wann mein Leben beginnt und wann es aufhört. Und ich weiß, wohin ich gehe. Martina heißt die Kriegerin und ich finde einfach so Beispiele von Soldaten oft sehr, sehr praktisch. Und mir kommt es so vor wie ein Soldat, den man aussendet und du sendest ihn ganz vorne an die Front und du sagst, naja, mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du sterben. Wisst ihr alle, dass das Leben hundertprozentig tödlich endet? Ja? Okay, also bei dem Soldaten ist die Wahrscheinlichkeit nicht höher, sondern einfach nur die Dauer vielleicht geringer, ja? Okay, wir senden ihn raus und es ist so, wie du sendest ihn und du hast ihm keinen Schlüssel mitgegeben. Und ich sage euch eins, die Himmelpforte ist doch keine Tür, die so automatisch, wenn du hinkommst, die sich so elektrisch öffnet. Nein, ist sie nicht. Du brauchst diesen Schlüssel. Wieso sollten wir Soldaten ausstatten und ihnen nicht einen Schlüssel um den Hals binden, dass egal wann der Zeitpunkt kommt, sie diese Tür öffnen können? Und dieser Schlüssel ist niemand anderes als Jesus Christus, der unsere Rettung und Erlösung ist. Wenn ich diesen Schlüssel habe, mein kostbarster Schatz, dann kann ich in die vorderste Front gehen, in ein Land, wo alle sagen, Mann, naja, also seid ihr gut versichert, das sagen so die Deutschen, ne? So, dieses Risiko ist ziemlich hoch und die Sicherheit nicht so besonders groß. Ich sag dir eins, die Sicherheit deines Lebens liegt in Gottes Hand. Die meisten Menschen sterben im Bett. Du bist heute Morgen da ausgestanden und du gehst heute Abend wieder und legst dich rein, oder? Das ist unser kostbarster Schatz. Und alle, die denken heute Morgen, ich bin mir nicht sicher, habe ich diesen Schlüssel oder habe ich ihn nicht, dann lade ich dich ein. Jesus ist gekommen, um für unsere Schuld zu sterben und dir gratis als Geschenk diesen Schlüssel zu geben. Häng ihn dir um. Es wird nachher auch Gebet geben. Wer sich angesprochen fühlt, der darf das gerne in Anspruch nehmen und es festmachen und nie wieder ohne diesen Schlüssel durchs Leben laufen. Das Zweite, was ja dann aber geschieht, ist, wenn wir diesen Schlüssel haben, sind wir ja nicht entrückt und dann ist alles gut irgendwie, sondern wir haben einen Auftrag hier auf dieser Erde, deswegen sind wir ja noch da. Und das ist als Teil des Königreich Gottes. Du bist Geschwister, du bist Kind Gottes, du bist adoptiert, du bist geliebt und du bist angenommen, du bist zugehörig zu einem großen Ganzen. Aber du bist auch gesandt, um hier in dieser Welt diese Liebe, diese Hoffnung und diese Fackel des Lichts, wir haben so wunderbar gesungen, ne, von eben dieser Hoffnung, das Licht weiterzutragen in diese Welt. Königreich zu bauen und Raum einzunehmen, dort, wohin du deinen Fuß hinsetzt. Wie geht's dir da damit? Manchmal ist das so, wenn wir in eine andere Kultur gehen, ja, ich komme aus Haiti, ich weiß, wie es ist, in tausend verschiedene Fettnäpfchen zu treten. Und das Kurilste ist, du merkst, huch, da war gerade eines und du kannst noch nicht mal sagen, was es war. Du merkst nur, der andere reagiert, es war eins. Aber welche Miene du gerade losgetreten hast, verstehst du gar nicht, weil du die Kultur noch nicht verstehst, ja. Und ich weiß nicht, aus welchen Kulturen ihr kommt, als allererstes lernt man Sprache. Und das ist ganz schön herausfordernd. Ich finde es schwierig, fremde Sprachen zu lernen. Und dann lernt man, wie begrüßt man sich. Ich wurde so lieb begrüßt und mir wurde gleich gesagt, ja, wir sind hier in der Nähe von Frankreich. Hier küsst man sich zweimal. In anderen Kulturen, da berührst du dich gar nicht. Woanders, da wirst du gedrückt, wie wenn du denkst, huch, ja. Das ist ganz unterschiedlich. Zeit, wenn man in Haiti eingeladen wird um 10 Uhr, ja, was bedeutet das? Also in Deutschland wird es bedeuten, sei bitte 10 vor da und wehe 2 Minuten danach. Ja, in Haiti kann es dann eventuell 12:01, wenn du dann so um 12:30 kommst, bist du immer noch die Erste, hast du irgendwas nicht verstanden, ja? Es sind alles Kultur, ist einfach, das musst du lernen, das musst du neu kodieren. Es gibt Länder, da möchtest du jemandem ein Ja sagen und du willst, dass der weiß, es ist ein zuverlässiges, wirklich ernst gemeintes Ja. Zu irgendeiner Sache, die ihr vereinbaren wollt. In den asiatischen Kulturen existiert ja gar nicht. Nein existiert nicht, so rum ist es. Das Wort Nein existiert nicht und sie haben ganz viele verschiedene Facetten, Ja zu sagen, die ja doch dann in verschiedenen Formen Nein vielleicht eventuell irgendwann mal oder doch wirklich Nein bedeuten. Das heißt, auch Worte, Sprache zu lernen, ist nicht einfach nur Vokabel zu übersetzen. Das ist Kultur. Und wenn wir über solche Kulturen reden, geht es uns mit Gott nicht genauso? Wir sind hineingeboren in ein Königreich Gottes, in eine Kultur, eine Jesus-Kultur. Und ganz oft stolpern wir da genauso rum und treten in Fettnäpfchen und haben so vieles noch nicht begriffen. Und wenn du angekommen bist und dich zu Hause fühlst, bedeutet das, du fühlst dich sicher in einer Kultur. Du weißt, wie man sich benimmt, du weißt, wie man sich begrüßt, du weißt, was Zeit bedeutet, wie man Ja und Nein sagt. Und auch das dürfen wir lernen. Und der Heilige Geist ist doch dafür da, dass er uns beibringt, wie Kultur Gottes funktioniert, wie sein Königreich tickt, welche Grundprinzipien es gibt, was wirklich Wert hat, was sind die wirklichen Dinge und die kostbaren Perlen, auf die es ankommt im Leben. Und da stolpern wir dabei und da fallen wir auch mal auf die Nase und da brauchen wir manchmal auch Übersetzer, die uns mal wieder Dinge erklären. Das ist doch nicht stimmt. Das gehört dazu. Und wir wollen doch alle da ankommen, dass wir eines Tages sagen, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause bei Gott, ich bin zu Hause in dieser Kultur. Seid ihr mit mir? Manchmal schmunzelt er, dann denke ich, ja, ihr seid da. Das heißt, wir sind gesetzt, einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied in dieser Gesellschaft. Dieses Wort König, ja, es ist uns oft so fern. Wir waren jetzt wieder im Pfälzer Wald. Und da sind so viele Burgen und es geht um Ritter und es geht um diese Historien, ja. Sind wir uns bewusst, dass wenn ein König etwas sagt, dass das ein Siegel ist, das niemand brechen kann? Sein Wort ist Gesetz. Und wenn Gott dir eines Tages eine Vision gegeben hat, eine Verheißung, einen Auftrag, dann ist das Gesetz. Und nichts und niemand, wir haben es gesungen, kann dem gegenüberstehen. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir die Vollmacht haben, wirklich einen Unterschied zu sein und zu tragen? Und ich bin jetzt mal ein bisschen frech, ja? Wir arbeiten ja für ein Missionswerk und unsere Vision ist es, über einzelne Menschen die Gesellschaft zu verändern. Wir haben ein Kinderheim, da haben wir 30 Plätze. Wir sind mehr Leute wie 30. Und es gibt in Haiti wahnsinnig viele Waisenkinder, viele Frauen sterben im Kindsbett und, oder auch an anderen Krankheiten. Ja, es gibt sehr viele Kinder, die haben sehr schlimme Krankheiten, die auch eventuell Eltern haben, die sie aber in dem Sinn nicht versorgen können, wo die Ärzte gesagt haben, das Kind überlebt nicht, solche Kinder nehmen wir auf. Auch misshandelte Kinder, Findelkinder, nur 30 Plätze. Das heißt, wir suchen ganz genau aus, wen nehmen wir auf und wen nicht, weil wir haben viel mehr Anfragen, wie wir aufnehmen können. Wir haben viel mehr Anfragen von Familien, die zwar Kinder haben, aber nicht in die Schule schicken können, ja, wie wir aufnehmen können. Und wir suchen uns aus. In einer Familie wird ein Kind in das Patenschaftsprogramm aufgenommen. Der hat noch ungefähr im Durchschnitt 6 bis 7 Geschwister. Ja? Dann hat er eine Nachbarschaft, da ist er auch der Einzige, vielleicht auch schon im ganzen Viertel. Und dieses eine Kind, das soll jetzt brav in die Schule gehen und es soll dolle lernen, weil es die Möglichkeit hat, auf die teuerste Universität in ganz Haiti zu gehen. Weil wir das unterstützen, mit Hilfe von treuen Spender wie Ihnen. Da kommt Druck auf, oder? Wir haben jetzt letztes Jahr einen gehabt, unser Mediziner, der ist gerade fertig. Jean-Paul ist gerade fertig mit seiner Informatikausbildung. Der hat auch auf der besten Universität in der Hauptstadt studiert. Wir haben die Vision, dass einzelne Menschen die Gesellschaft verändern und dass sie es wert sind, eine luxuriöse, hochprivilegierte, es ist ein Privileg, jeden Tag 3-mal zu essen, Wasser zu haben, in einem Schutzrahmen zu leben, in einer, wir haben Häuser, das sind maximal 6 Kinder mit einer Kindermom, ein riesenhoher Betreuungsschlüssel, das ist ein Riesenprivileg. Und wir bauen Druck auf, letztendlich indirekt, weil wir von ihnen erwarten, dass sie dankbar sind, dass sie was daraus machen und dass sie morgen die Gesellschaft verändern und nicht nach Chile oder Brasilien auswandern. So, und jetzt will ich uns mal an die Nase fassen. Ich habe gesagt, ich bin frech. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wir, die hier sitzen, wir sind doch auch ausgesondert. In wie vielen Ländern hat man denn einen deutschen Pass? Mit dem deutschen Pass kannst du fast überall hinreisen. Dir stehen die Welten offen. Wer hat das als Nationalität? Wir haben hier Sicherheit, wir haben Essen, wir haben alles, was wir brauchen. Gott hat uns schon privilegiert, damit wir die Welt verändern. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Herausfordernd, oder? Wenn ich gucke, Jesus hat 12 gebraucht. Er hat in 12 Jünger investiert. Unsere Vision ist nicht zu klein. Zu sagen, über einzelne Menschen kann man Dinge verändern. Und wenn du denkst, was will ich schon bewirken? An meinem Arbeitsplatz, für Haiti, für irgendein anderes Land, in deiner Familie, egal wo du stehst. Ich sag dir, Gott sagt dir heute Morgen ja und du wirst Berge versetzen. Versteht ihr, wie Gott das meint? Seid ihr da? Gut. Wie bringen wir denn Veränderung? Das ist jetzt auch nochmal eine große Frage, ja? Ein ganz, ganz großer Schlüssel ist wirklich, dem Gleichnis nach alles zu geben. Wenn du Menschen verändern willst, dann musst du da sein, präsent sein. Das ist mein Schlüssel und das ist so ein bisschen, was unser Herz so ein bisschen zerreißt. Weil wir in Deutschland sind und wir sind in Haiti und ich weiß nicht, wo du überall zerrissen bist. Da sein, 24 auf 24, mit den Menschen durchgehen, mit ihnen lachen und mit ihnen weinen. Und wenn sie nicht mehr glauben können, für sie glauben und für sie einstehen. Es geht immer um alles bei Missionen. Es langt nicht nur, mal schöne Worte zu reden und es langt auch nicht, 10 Euro ins Opferkörbchen zu geben. Gott will so viel mehr. Gott will dein Herz. Ist es nicht wirklich so, dass wenn wir losgehen und wenn wir alles geben, dass erst dann Menschen fragend werden? Ich muss sagen, die größten Geschenke sind für mich, dass Leute fragend geworden sind und gesagt haben, wieso Wieso kommt ihr mit dem 2-jährigen Kind von Deutschland nach Haiti, wo es Malaria hat? Wieso gibt dein Mann einen richtig gut bezahlten Job in Paris auf, um in Haiti als Missionar um seine Spenden zu betteln? Also wir müssen auch um unseren Unterhalt, brauchen wir Spender, wir müssen darum bitten. Manchmal langt's, manchmal ist es knapp. Aber wehe, du machst mal einen Urlaub an einem Strand, der nur 3 Euro kostet, aber im Vergleich ist das halt so Touri-Feeling. Dann wird gesagt, oh, ob die da gut mit meinen Geldern umgehen? Warum um alles in der Welt macht man sowas? Ich hatte eine Blinde im OP. Warum gehst du in so ein Land, wo du weißt, eine Routine-OP hier in Europa ist lebensgefährlich? Und ich weiß, ich hatte meinen Schlüssel in der Hand. Und ich wurde in der Spinalanästhesie, also in der Anästhesie, 3-mal falsch gestochen. Und ich wusste, ich kann aufwachen und komplett behindert, also halbseitig gelähmt sein. Dumm, wenn man so aufgeklärt ist manchmal, gell? Und der Arzt war danach so erleichtert nach 3 Tagen, dass ich es überlebt habe, dass ich dachte, wow, das war ja wirklich knapp. Warum macht man sowas? Ich sag euch eins, die Leute, die diese Frage stellen, die haben was begriffen und sie sehen diese Perle und sie sehen diesen Schatz in unserem Acker und sie sehen, das ist Liebe Gottes, das ist die Perle, das ist, der Mensch will mir etwas beibringen, es geht um mich. Und wenn wir nichts opfern, wenn es uns nichts kostet, werden Menschen nicht nachfragen. Wenn wir immer nur den Pulli abgeben, den wir eh nicht mehr anziehen, dann sagt der Mensch vielleicht danke, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich das Schönste, was ich habe, weitergebe, dann werden sie fragen, wieso? Wieso machst du sowas? Und das ist doch eine wahnsinnstolle Evangelisation. Nicht die Leute bequatschen, sondern sie so etwas Unerwartetes tun, dass sie fragend werden. Ich glaube, Jesus war oft auch so, oder? Er war anziehend, weil Leute hingerannt sind, weil sie ihn nicht ganz verstanden haben, warum man was tut. Ja? Wir sind privilegiert und wenn wir nicht auf Augenhöhe mit anderen Leuten gehen, mit denen wir dienen wollen, kommt es nicht an. Wenn wir nicht im Staub und im Schweiß und schwitzend, ja, durch Haiti laufen, und die Patenschaftsfamilien vor Ort besuchen und mit ihnen in ihrer Hütte oder vor der Hütte auf dem Stein sitzen, ja, wo alle sagen, Hilfe, eine Weise kann doch nicht so laufen. Wenn wir das nicht tun, erleben sie sich nicht als gesehen und wertgeschätzt. Deswegen wird Mission dich und mich immer etwas kosten. Das ist der Preis. Aber wie kostbar, wenn Menschen dadurch zu Gott kommen und Gottes Liebe erfahren. Wisst ihr was? Wieso um alles in der Welt ist Jesus vom Himmel herabgekommen? Hallo, der wusste und weiß, also er war im Himmel, wo es kein Leid gibt, keine Krankheit, kein Schmerz, kein Jammern. Wo es Gemeinschaft 24 auf 24 in Ewigkeit gibt, mit dem, der die Schönheit pur ist. Er ist auf unsere Augenhöhe gekommen und es hat ihn ordentlich was gekostet. Deswegen wird es uns auch immer, immer etwas kosten. Dich und mich. So, wir wollen gemeinsam uns auf den Weg machen und Jesus Kultur entdecken. Was macht das Königreich Gottes aus? Und ich will euch einfach mal mit hineinnehmen in ein Beispiel. Das heißt nicht, dass wir es perfekt machen und das heißt auch nicht, dass wir keine vereinzelten faulen Fische haben, aber wir sind bereit, sie auszusortieren. Ich will euch mit hineinnehmen in unsere Arbeit in Haiti. Wie wir Jesus-Kultur leben wollen. Seit über 40 Jahren besteht das Werk wirklich schon älter als ich und das macht einen auch wirklich demütig, zu sehen, andere haben gesät und wir dürfen Früchte ernten. Das ist eine gute Sache. Haiti ist direkt neben der Dominikanischen Republik. Die Dominikanische Republik ist doch jetzt gerade im Winter ein lieben, tolles Urlaubsziel. Und Haiti ist wunderschön. Es hat so schöne Strände und Seiten, genauso wie man sich Urlaub einfach vorstellt. Aber es ist einfach nur eine Seite der Medaille. Haiti hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es ist die reichste Kolonie Frankreichs gewesen. Die Sklaven hatten in Haiti die geringste Lebensdauer, Lebenserwartung. Es war die brutalste Kolonie von allen. 1804 wurde die Unabhängigkeit ausgerufen. Es war der erste schwarze unabhängige Staat. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, gegen Napoleon gewonnen. Napoleon war damals die riesigste Weltmacht. Ja. Aber das ist die Zitadelle, die wurde errichtet, wurde nie fertiggestellt, als Bollwerk 1. Es gab ganz viele, gibt heute noch ganz viele Ruinen von anderen Festungsmauern, eben weil sie damit gerechnet haben, die Franzosen kommen wieder und wir müssen uns verteidigen. Und da würde man denken, dass, da muss doch was Gutes draus werden, wenn man so mit so viel Kraft rangeht und sich so dolle Freiheit erkämpft. Aber leider ist es menschengemacht. Und Freiheit, die erkämpft wurde, wurde dann wieder an Machthaber und an neue Tyranneien abgegeben. Und Korruption ist in Haiti ein Riesenthema und hält das Land einfach ja, weiterhin versklavt auf einer anderen Ebene. Haiti ist von der westlichen Hemisphäre das ärmste Land, schon seit Jahren und der Statistik. Die geografische Lage, dass ihr es seht, oben drüber Südamerika, unten drunter umgekehrt Nord und Süd, und das ist die Karibik bei Kuba. Wir selber, Port-au-Prince ist die Hauptstadt, und wir selber haben unser Missionswerk in Gonaïves. Gonaïves ist die Stadt, wo die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, wo die Rebellen sind. Ich fühle mich da wohl. Ich glaube, von Gonaïves kann auch eine geistliche Erneuerung kommen, weil da wirklich was losgetreten wurde schon in der Geschichte. Und wir hoffen, dass es auch wieder weitergehen wird, auch im geistlichen Bereich. Was war der Anlass für uns zu gehen? Ich meine, ich habe in Haiti eingeheiratet, es war klar, wir werden eines Tages wohl nach Haiti gehen. Aber was uns wirklich ganz stark gerufen hat, das war das Erdbeben. Wir waren damals in Frankreich und es hat uns wirklich erschüttert. Nicht nur die Erde, auch die Herzen. Und so viele Organisationen und Menschen sind losgerannt und haben geholfen. Und wir haben gesagt, wieso nicht wir? Ich habe noch nicht Kreol gesprochen zu dem Zeitpunkt, aber mein Mann ist Bauingenieur. Und er sagte, wenn nicht ich, wer denn dann? Ja, aber oft gucken wir uns um und sagen, ja, die anderen, die könnten ja gehen, aber wer nicht ich, wer denn dann? Und so haben wir uns vorbereitet, haben ein Projekt gegründet, das nennt sich Habitat, und sind losgezogen in dieses Land mit unseren Kindern. Ich glaube, von dem Jahrhundert-Erdbeben habt ihr gehört. Da ist er, mein kostbarer Schatz. Und er hat Zimmermann gelernt, Bauingenieur gelernt, ist auf Statik spezialisiert. Und alles, was er gelernt hat, das war schon immer so seins, dass er sagte, ich will das teilen. Ich will nicht mein Wissen nur für mich behalten. Und wir können keine Uni anbieten, aber wir lehren alles, learning by doing, den Leuten, unseren Bauleuten, die um uns sind. Und seit 2011 bauen wir, ich habe einfach nur ein paar Fotos, man kann immer nicht alles mitbringen, ne? Das ist wirklich ein ganz typisches, so Vorher-Nachher-Bild. Das war 2011. Haben wir die Familie kennengelernt, die haben hier in diesem Verschlag gelebt, zu fünft. Und sie haben nebendran schon wieder Steine gesammelt, weil sie schon mal zwei Häuser verloren haben bei Fluten. Und sie waren wieder dabei, Sand zu sammeln, einzelne Steine zu sammeln, weil sie wieder wussten, sie müssen neu aufbauen, wieder ein neuer Berg zu erklimmen. Und ich muss sagen, ich habe so eine Hochachtung vor vielen, vielen Haitianern, die immer wieder bei Null anfangen und immer wieder neu den Berg erklimmen. Und wir haben gesagt, ja, unter anderem ist das eine Familie, denen wir geholfen haben über ein Spendenhaus. Und uns ist wichtig, dass wenn wir was geben, das ist ein Prinzip von uns, wir geben nicht das Hemd, was wir selber nicht mehr wollen. Viele Organisationen haben angefangen, nach dem Erdbeben halt Planen auszuteilen, klar, als erste Hilfe, klar, und dann später auch noch so kleine Holzhütten zu bauen. Ein Provisorium für einen armen Menschen bleibt eine Bleibe für immer, weil er sich nie ein wirkliches Haus danach dann bauen kann. Und so haben wir gesagt, wir wollen einen Standard setzen, und wenn wir Liebe Gottes transportieren wollen, dann wollen wir das Beste vom Besten geben, und wir geben wirklich, sind da nicht von der Vision abgerückt, wir geben Häuser, die langfristig stehen bleiben, und wir geben immer eine Latrine und eine Duschkammer dazu. Versteht ihr ein bisschen? Das sind noch weitere Vorher-Nachher Bilder. Das ist auch teilweise in Gonaif, also es ist nicht nur im Erdbebengebiet, wir sind mittlerweile überall, wo wir eben bauen, aber es ist sehr viel auch in Gonaif, weil das einfach unser Ort ist und wir dort auch die Lehrwerkstatt haben und unsere Bauarbeiter dort auch einfach wohnen. Ja. Das Kinderdorf, es wurde 1975 gegründet und es war damals eine Wüste, es war Ende der Stadt und es war nur Dorngestrüpp und nichts da. Es wurden Brunnen dann gebohrt und dann wurden Bäume gepflanzt und heutzutage ist es eine wunderschöne Oase. Wenn man oben auf dem Berg ist, dann guckt man so darüber und das ist einfach ein geistliches Bild. Ich weiß ja nicht, wie viele Wassereimer du gerade schleppst oder in welcher Wüste du gerade ein Samenkorn säst und denkst, oh je, ob das mal aufgeht. Tja, guck mal, was geworden ist. Und es ist nur geworden, der Reinhard hat es so schön gesagt, weil viele Menschen treu dabei geblieben sind. Halte durch und bleib treu, da wo Gott dich hingesetzt hat, weil du weißt nicht, ob die nächste Generation sich an deiner Oase laben wird. Ich wünsche, dass du es sehen wirst. Aber manchmal sehen wir unsere Früchte auch nicht. Da muss Gott unsere geistlichen Augen öffnen. Das Kinderdorf ist mittlerweile umgeben von ganz vielen Nachbarn, weil die Stadt durch die Flut, Gonaif ist so gebaut, dass es ein Tal wie so eine Schüssel ist, wandern die Leute immer mehr Richtung Berg und demnach sind wir mittlerweile fast mitten in der Stadt. Wir haben Platz in unseren Kinderhäusern für 30 Kinder und wir nehmen wirklich Waisenkinder, misshandelte Kinder auf oder eben wirklich aus gesundheitlichen Gründen oder auch Findelkinder. Und jedes einzelne Kind trägt sein eigenes Päckchen. Es braucht ganzheitliche Versorgung, neue Sicherheit, Versorgung von Essen, medizinischer Versorgung, Bildung, Zuwendung, Liebe. Aber sie haben auch verschiedene Traumata zu bewältigen. Wenn du Kinder aufnimmst, die missbraucht wurden, dann werden sie sich auch nicht so verhalten wie ein Kind, das mit dem noch nie konfrontiert war. Wenn du mit Kindern Kinder aufnimmst, die Opfer von Gewalt waren, dann werden sie sich nicht ganz so verhalten wie ein Mensch, der das noch nie gesehen hat. Und das braucht Liebe und das braucht Geduld und das braucht immer wieder Gottes Perspektive über diesen Menschen. Und dafür sind wir aber gesetzt. Ja? Wir behalten unsere Jugendlichen bis 19 im Kinderdorf, beziehungsweise außer sie fangen vorher schon eine Ausbildung an und dann geht es wirklich weiter, bis sie einen Beruf erlernt haben, weil sie sollen auf eigenen Beinen stehen können und eben dann hineinwirken in die Gesellschaft. Das sind unsere Kindermütter und das ist was uns ganz arg wichtig ist. Wir leben eine familiäre Struktur. Finanziell ist das totaler Humbug, weil das viel teurer ist, wie wenn wir alle 30, könnten wir ja auch in einen Saal, so machen das ganz viele. Und wir sagen, wir glauben daran, die Bibel hat nie gesagt, wir sollen Heime bauen, sondern wir sollen Waisen aufnehmen und Witwen und wir sollen in Familie sein. Und eine Mama kümmert sich um 6 Kinder in einem Haus und wir haben Kindertanten, die dann kommen, wenn die Mütter eben frei haben. Und dieses ganze System ist wirklich darauf ausgelegt, dass auch das Mittagessen wird in der Großküche gekocht, wird aber im Haus gegessen und auch morgens und abends wird im Haus gegessen. Es ist uns ganz wichtig, dass diese familiären Entscheidungen über gewisse Dinge bleibt und dass dieser Rahmen gesteckt ist. Und das ist es uns auch wert, dieses Mehrgeld zu bezahlen, weil wir glauben, dass Liebe Gottes einfach auch Standard setzt und nicht immer nur die einfachste Lösung ist für alles. Ganzheitliche Betreuung, ja, egal ob das jetzt Sport ist oder ja, Bildung, Nachhilfe, ja, die Analphabetenrate, das ist unglaublich, ist in Haiti immer noch bei 38%. Die meisten, also wir haben so viele Leute, die kommen, die holen das Geld ab für die Patenschaft, damit ihre Kinder in die Schule gehen können. Die können das nicht unterschreiben. Wir haben so viele auf der Liste, da hast du dann Fingerprints von der blauen Tinte und alles im Büro ist halt mit blauer Tinte versaut. Das sieht man hier in Deutschland nicht mehr. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der, doch einen aus Syrien, der durfte nie schreiben lernen, er lernt das jetzt hier, aber in Deutschland ist man damit nicht wirklich konfrontiert und das ist eine Realität. Wenn du nicht schreiben kannst, hast du keine Geburtsurkunde, du kannst dich nicht auseinandersetzen, du kannst dich rechtlich nicht wehren, du kannst nichts lesen, du bist immer abhängig von dem, was andere dir sagen, du bist ein Opfer. Also weil es einfach gar nicht anders geht in der Gesellschaft. Ja, deswegen ist Bildung so wichtig. Und wir investieren Bildung auch in Menschen außen. Wir haben über 300 Familien, die wir betreuen, wo wir ein Kind in der Familie in die Patenschaft nehmen. Warum nur eins? Das ist der Glaube, dass ein Kind etwas ändern kann. Und wenn die Eltern zu uns zu Seminaren kommen und wir ihnen beibringen, wie wichtig Kinder sind und wie wichtig Bildung ist und wie wertvoll Erziehung und auch sie eben zu Gott führen wollen, ja, wie wertvoll auch eine Erziehung im christlichen Glauben ist, ja, dann glauben wir, dass die ganze Familie davon profitiert und dass sie das, was sie dem einen Kind geben können, auch auf andere übertragen. Weil in Haiti haben die Leute im Durchschnitt ja 7 Kinder, also der eine kann auch 12 haben, der andere halt nur 3 oder 4. Wir können nicht ganze Familien aufnehmen, das wäre unmöglich. Dann hast du wieder in Korruption und Vetternwirtschaft dich mit drinnen und das ist so nicht machbar. Und so musst du wissen, dass wenn du einen Saatkorn säst, dass Gott es multipliziert, du musst es ihm vertrauen. Du musst immer das vor Augen haben, diene den Einzelnen und vertraue Gott, dass er daraus was Großes machen wird. Genau, das ist der Studien- und Ausbildungsfonds. Es war vorher so, dass wenn ein Pate Geld genug hatte, das Kind fürs Studium zu finanzieren, dann wurde es finanziert. Und wenn der Pate kein Geld mehr hatte, was ich auch verstehen kann, viele Paten suchen sich Patenkinder im gleichen Alter wie ihre eigenen Kinder und dann gehen deine eigenen Kinder studieren, das kostet mehr Geld, sie ziehen aus und. Und gleichzeitig sollst du dann noch das gleichaltrige Kind in Haiti auch noch finanzieren, das ist oft nicht möglich. Und so haben wir jetzt vor 3 Jahren was gegründet, das nennt sich Ausbildungs- und Studentenfonds, damit mehrere Leute gemeinsam diese doch hohen Kosten für Ausbildung und Studiengänge finanzieren können. Und dass, wenn einer sagt, ich schaffe es nicht alleine, dass andere noch dazukommen und das gemeinsam stemmen. Und es ist wunderbar, dass wir die letzten Jahre, also jetzt dieses Jahr waren eben die ersten schon durch und Jean-Paul hat selber gesagt nach dem Abi, ja, vielleicht werde ich jetzt einfach nur Motorrad fahren. Also in Haiti gibt es sowas wie ein Taxi, Motorradtaxi, das vermisse ich sehr, das ist super cool. Überall fahren Motorräder und egal, wo du aufsteigen willst, kannst du aufsteigen, der fährt dich für wenig Geld irgendwo hin. Und er sagte, ich habe Abi, aber was will ich damit machen? Ja, und er kam in unser Programm und er ist heute Programmierer, also Informatik hat er studiert, für Krankenhäuser, für die gesamten Dateien von Krankenhäusern, für eine große Organisation, die in 3 Großstädten Krankenhäuser hat. Die werden von Kanada mitfinanziert. Und da ist wieder dieses Argument, in Haiti gibt es ja keine Arbeitsplätze und da kann ja gar nichts draus werden. Nein, wenn Gott den Finger auf dich legt und du treu bist und du das machst, was du machen kannst, dann wird er Türen öffnen. Der hatte 2 Jobsangebote und er musste einen absagen. Preis sei Gott, oder? Und die Jugend muss das auch sehen, weil sie selber in diesem Gedanken drin sind, aus dem Land kann nichts werden und wir bleiben immer unten. Und wir müssen für sie glauben und wir müssen ihnen zeigen, dass es möglich ist. Das sind tolle Zeugnisse, finde ich. Die Mikrokreditkasse haben wir auch, die ermöglicht einfach einen Kleinhandel. Da können Sie 9 verschiedene Kredite nehmen, Sie gehen über verschiedene Schulungen, dass auch Mütter mit Kindern vor ihrem Haus was verkaufen können und ein bisschen unabhängiger werden und Essen und Trinken einfach zumindest mal das stemmen können, egal ob der Mann fürsorglich ist oder nicht. Leider ist eben das auch nicht unbedingt immer gegeben. Es ist normal, am Straßenrand zu verkaufen oder eben hier so einen kleinen Container zu haben. Tja, und wenn es regnet, dann sieht das halt so aus, dass es direkt in unserer Nachbarschaft. Also könnt ihr euch vorstellen, wie so die gesamten Straßen so dann aussehen. Die Männer hier, die verkaufen eben Reifenteile oder Sachen für die Motorräder. Dann haben wir noch was anderes, das nennt sich Notfallkasse. Und die Notfallkasse, da haben wir sehr viele unterschiedliche Leute, die anklopfen. Und das sind Bilder, die ich nicht präsentieren möchte. Das sind Menschen, die Geschwüre haben mitten im Gesicht. Das sind Menschen, die kommen und sagen, ich habe seit 4 Tagen meinen Kindern nichts zu essen geben können, bitte könnt ihr mir helfen. Sind sehr viele medizinische Belange auch. Es sind Menschen, die sagen, ich wohne jetzt schon seit 3 Wochen in der Gemeinde, geben Sie mir da, wo ich mich hinlegen kann, schlafen kann, aber ich habe keinen Ort, wo ich jetzt hingehen kann, weil sie immer Jahresmiete zahlen müssen und. Und auch bei solchen, egal welchen Problemen, gibt es eine Kasse, wo wir einfach individuelle Lösungen finden und auch sehr viel für die Menschen beten. Die Menschen sind sehr offen, weil sie wirklich kommen und eine große Not auch haben und Zuwendung brauchen, Gespräch brauchen. Und da sind wir dann auch bei unseren Mitarbeitern. Was sehr, sehr kostbar ist, ist jeder Einzelne, der hier für uns arbeitet. Sie geben sich hin in ihrem Dienst, um den Menschen vor Ort wirklich zu dienen, ihnen zu begegnen. In einem Land, wo es normal ist, sich zu bereichern. Es ist normal in Haiti, wenn du mir Geld gibst und ich muss das weiterreichen, also so nach dem Motto, das hast du mir gegeben, dann reiche ich den Kleinen weiter und der Rest ist dann für mich. Das wäre Kultur Haiti. Ja, ich glaube, in anderen korrupten Ländern ist das auch normal, oder? Aber im Königreich Gottes ist es nicht normal. Und da ist so wichtig zu wissen, Nein, wenn wir was weiterreichen, dann wird Gottes Segen auf meinem Leben bleiben, weil er sagt, du treuer, guter Knecht. Diesen Segen, der bleibt bei mir, aber das Geld gebe ich hundertprozentig weiter. Mein Wissen gebe ich weiter. Da sind wir Deutsche gut drin, andere Kulturen nicht so sehr. Und auch das ist was, wenn wir Königreich Gottes leben, unsere Mitarbeiter in diese Gedanken mit hineinnehmen. Sie führen und sie leiten, gerechte Strukturen aufzubauen in einem Land, die das nicht kennt. Dann ist das ein Licht und ein Hoffnungsfackel, die leuchtet. Wir haben Mitarbeiter hier, die sind alle, ihr könnt es nicht unterscheiden, ne? Da sind Leute dabei, die sind Putzfrauen. In Haiti ist das nichts wert. Und der, der studiert hat, der steht da bei uns nebendran. Und die essen montags alle zusammen ihr Frühstück. Das ist revolutionär. Und das ist uns so wichtig, weil bei Gott sitzen wir alle an einem Tisch. Da gibt es keinen Tisch für die, Entschuldigung, weiß ich nicht, ob ich den Pastoren auf die Füße trete, gibt es keinen Tisch für Lobpreiser, Pastoren oder sonst was und der andere, der hier geputzt hat. Bei Gott sitzt jeder an einem Tisch. Und diese Menschen brauchen aber auch Leute, die sie freisetzen, damit sie ihren Dienst tun können. Und ich möchte heute Morgen Akzent setzen auf unseren Direktor. Unser Direktor, der ist jetzt schon seit 7 Jahren bei uns und es ist ein Geschenk Gottes. Wallner kam, er kommt aus einer Familie, die kommt aus Lagunav. Ihr habt vielleicht vorhin gesehen, Geografie, das ist eine Insel, die gehört zu Haiti, die ist vor Haiti. Da gibt es eigentlich nur Landbauern und so, also das ist wirklich so, auf die wird immer ein bisschen herabgeguckt. Er kommt aus einer Familie, das sind 8 Kinder, er war das zweitjüngste. Und als Kind hatte er irgendeine Krankheit, wo er lange nicht laufen konnte, wo er auf dem Esel zur Schule reiten musste und lange konnte er gar nicht zur Schule gehen. Der hat studiert an einer der besten Universitäten und es ist ein integrer Mann, der ruhig ist, der dranbleibt, der treu ist und der Gott dient. Und oft frage ich mich, wenn man sich so denkt, wenn man dann wieder über irgendwelche Dinger stolpert und sagt, wieso verhalten sie andere Leute sich so oder wie auch immer, dann sage ich oft, das ist die falsche Frage. Wieso bist du anders? Wieso hat er was begriffen, was so viele andere nicht begriffen haben? Und das ist auch wieder so eine Perle. Und wir brauchen Leute, die sagen, ich setze solche Menschen frei. Und finanziere monatlich, regelmäßig mit, dass solche Gehälter finanziert werden, dass sie ihren Dienst vor Ort tun können. Das eine ist, dass wir selber dienen. Das andere ist, dass wir da sind, denen zu dienen, die berufen sind. Und die allerersten, die berufen sind für Haiti, das sind unsere Haitianer. Wir sind berufen, kennt ihr die Stelle in Markus 2, wo die Freunde den Gelähmten bringen auf der Matte? Und sie tun sogar das Dach kaputt zerstören, damit der Gelähmte zu Jesus kommen kann. Und Jesus sagt, euer Glaube hat geholfen. Und er sagt ihm, er soll aufstehen und er geht und trägt seine Matte und ein Wunder ist geschehen. Es war der Glaube der Freunde. Es waren die Freunde, die ihn dahin gebracht haben. Und so verstehe ich mich oft als Missionswerk. Es sind nicht wir die Helden. Heute stehe ich jetzt hier auf dem Podium, ja, aber als dienend euch was mitzubringen, ja. Das sind nicht diejenigen, die wichtig sind. Oft wird immer so auf die Ausländer geguckt und auf die Weißen. Unsere wahren Helden und unsere wahren Leute, die berufen sind, das sind die Haitianer vor Ort. Weil sie ein Zeugnis sein können, das wir nicht sein können. Unsere Bereichsleiterin, das ist die Ketia Mondesir, sie war Patenkind in dem Patenschaftsprogramm, hat studiert Buchhaltung und Sekretariat. Und dann haben wir sie angestellt als Buchhalterin in der Patenschaft. Und heute ist sie Leiterin der Patenschaft. Und ich habe sie gefragt, Kitja, wenn wir dir die Leitung anvertrauen, was ist deine Vision? Wohin führst du sie? Und sie sagte, ihre Vision ist, dass wir Ehemalige aufstehen und unseren Teil dazu beitragen, die Lebensmission voranzubringen. Wow, das kann ich nicht sagen. Ja, mein Mann sagt das. Ich kann es nicht. Und sie sagt das. Und das nächste Seminar, was sie gehalten hat, war, unseren Mediziner reinzunehmen, unsere Krankenschwester, und die halten jetzt Seminare. Und wenn so einer vorne dran steht und sagt, ich saß auf deinem Stuhl, mein Lieber, ich hatte keinen Bock in die Schule zu gehen, ich hatte keinen Bock Hausaufgaben zu machen und ich hatte Hunger und es war heiß und mein Papa war unfreundlich zu mir und wie auch immer und ich bin trotzdem gegangen und heute stehe ich da, wo ich stehe, dann ist das ein greifbares Modell für die Kinders und das brauchen sie. So, gut, dann machen wir den Sack zu. Ja, natürlich wollen wir noch was Aktuelles. Ich schieb's manchmal so von mir, was Aktuelles sagen. Also Haiti ist ja ein Land, was politisch nie wirklich zur Ruhe gekommen ist. Und wenn ihr gerade Nachrichten guckt oder googelt, dann werdet ihr hören, dass es momentan wieder überall brennt und dass die Straßen eben blockiert sind. Ja? Mein Mann ist in einem Überfall gerade jetzt vor einer Woche, wie sagt man, er wurde davor gerettet, Gott hat ihn davor bewahrt, weil das Auto nicht angesprungen ist. Da würde man doch fluchen, oder? Wenn das Auto nicht anspringt, ich sage Gott danke. Es ist aus unerklärlichen Gründen eine Dreiviertelstunde lang nicht angesprungen und alle vorne dran wurden ausgeraubt, die hatten keine Schuhe mehr an und nichts, als sie dann dorthin kamen, wo die geparkt haben. Und sie sind unbeschadet durchgekommen. Gott ist gut. Aber es ist so, dass wieder Leute aufstehen und die Senatoren kämpfen um Macht. Und es geht um Macht, es geht um Geld, es geht um die anderen zu drücken. Es geht darum, die Mittelschicht, die jetzt am Aufwachsen ist, also die größer wird, wieder klein zu halten. Menschen sind am Ruder und am Steuer, denen ein Menschenleben nichts wert ist. Und der Präsident Jovenel Moïse, der hat ganz klar deklariert, dass er Haiti Jesus weiht. Er hat ganz klar gewisse Monopole angegriffen, die eben über Import und so die Macht haben und hat die Mittelschicht gestärkt, Tourismus gestärkt, Straßen gestärkt, also gebaut, damit die Mittelschicht einfach Business machen kann und jetzt stehen die Großen wieder auf und es werden Waffen verteilt und wenn du hungrig bist und du hast eine Waffe in der Hand und jemand sagt dir, hol dir, was du brauchst, Geld kann ich dir nicht geben, wir sind Menschen, oder? Dann ist es nicht, weil die böser sind wie wir und dann ist es nicht, weil die doofer sind, sondern dann sind es einfach schwierige Strukturen. Und wir haben vorhin gehört, wenn wir vor diesem Weltrat stehen und vor diesen riesigen Bergen mit Gott, werden wir sie erklimmen. Haiti heißt das bergige Land, das ist die Übersetzung von dem Namen Haiti. Wie schön, oder? Und Haiti braucht heute Menschen, die für Haiti glauben, so wie wir den Menschen einfach, ja, auf der Matte hintragen. Und ich möchte euch als Letztes bitten, dass wir alle aufstehen und dass wir für Haiti beten. Und vielleicht sind einzelne Leute da, die einfach mit lauter Stimme Haiti segnen wollen und beten wollen. Und andere können das ganz still in ihrem Herzen tun. Gott hört's. Und ich würde das letzte Gebet dann sprechen und abschließen. Ja? Mal setzen. In Vorbereitung auf heute habe ich eine Tür